Das war Morgen.
Der Science-Fiction-Podcast mit
Isabella Herrmann
und Aiki Mira.
Herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge von Das war Morgen, zwischen gestern und heute. Wir werden
zusammen mit euch zurückblicken auf unseren Podcast und die Highlights-Revue passieren lassen.
Und dann in der Gegenwart ankommen und in aktuelle Hörfassungen von Aikis Romanen reinhören.
Genau, wir werden einen kleinen Ausschnitt aus Neurobeast und aus Neongrau hören.
Und dann werden wir auch über aktuelle Trends der Science-Fiction sprechen, von Utopien über Dystopien bis Antidystopien.
Und zum Schluss werden wir nochmal überlegen, wie sieht das Hörspiel der Zukunft aus?
Aiki, was waren denn deine Highlights oder was ist dir denn in Erinnerung geblieben von den 99 Hörspielen, die wir gehört haben?
Ja, was für eine Frage. Also wir hatten so viele Hörspiele und es waren ja nicht nur Hörspiele, es waren auch ganz unterschiedliche Genres, Themen. Also allein bei den Genres, wir hatten Space, Krimi, es ging um Erfindungen, es ging um Zeitreisen. Und da dann eine Entscheidung zu treffen für die heutige Spezialfolge war unglaublich schwer für mich. Wer mich kennt aus dem Podcast, weiß natürlich, dass ich ein großer Fan von Eva-Maria Mutrich bin. Das heißt, ich habe mich dann entschieden, sie zu nennen, einfach weil ich ganz ehrlich dieses erste Zusammentreffen mit ihr durch das Stück Abschied von Jeanette Claude aus dem Jahr 1974, das hat mich einfach umgehauen und das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
Also bei Eva-Maria Mutrich würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, also auch wegen dieser starken Komplexität auch gesellschaftliche Verhältnisse darzustellen. Das fand ich super. Wer mir auch in Erinnerung geblieben ist, von dem wir auch mehrere Hörspiele hatten, ist Hermann Ebeling. Mhm. Da blieb mir insbesondere in Erinnerung an der Eisgrenze, wo er auch so einen spannenden und originellen Umgang mit Science Fiction hatte, dass soziale Kälte wirklich mit Eis dargestellt wurde, also mit physischer Kälte. Und das fand ich auch ja einen sehr, sehr spannenden und schönen Zugang.
Ja, auf jeden Fall, ich kriege jetzt schon Gänsehaut. Hermann Ebeling war immer eine Überraschung. Man wusste auch nicht, was kommt jetzt für ein Hörspiel.
Eine Überraschungstüte, ja.
Genau, und es war auch immer sehr originell einfach, wie er, wie du sagst, es mit der Eisgrenze das auch wörtlich dann umsetzt. Also auf jeden Fall, Hermann Ebeling war auch immer ein Highlight.
Was natürlich auch zurückbleibt, also bei sehr, sehr vielen Hörspielen, ist auch so eine sehr geschlossene, nicht mehr offene, zerstörte Zukunft, die dann auch oft von Männern zerstört wurde, aber immer noch Männer dominieren, auch wenn sie dann gescheitert sind. Und da muss ich sagen, das wurde mir dann fast zu viel. Also diese starke Negativität, wo so gar kein weiter Verfolgen der Zivilisation gedacht wird, gar keine Idee von einer besseren Zukunft. Und ja, selbst da gab es dann aber auch wieder Stücke, die das wieder herausgefordert haben. Und das sind dann so Einzelne, die mir dann ganz insbesondere in Erinnerung geblieben sind.
Genau, also es gab ja auch die feministische Utopie von Eva-Maria Mutrich, der Geburtstag von 1981. Und da geht es ja um diesen Dritten Weltkrieg und dann der Versuch von Frauen, die eben aus der Gesellschaft austreten, um es versuchen, anders oder besser zu machen, was aber auch scheitert. Also wie du sagst, diese Hoffnungslosigkeit gerade, wie das Ende dann gestaltet wird, also womit wir dann als Hörende zurückgelassen werden, war teilweise schon desaströs.
Aber immerhin, bei Eva-Maria Mutrich gab es dann auch viele weibliche Stimmen und auch eine weibliche Perspektive. Also da auch im Gegensatz zu vielen, vielen der gehörten Stücke, wo es eben sehr stark eine männliche Perspektive oder auch so ein Male Gaze auf die Welt war. Und selbst da, also bleiben mir auch die Hörspiele insbesondere in Erinnerung, die vielstimmiger waren, wo einfach mehrere Perspektiven vorkamen.
Fast könnte man sagen, die Normalität, die männliche Stimme und wenn es dann irgendwie mal weiblich war, das hat dann herausgestochen. Aber wo wir eben diese ganze Vielfalt hatten, war, finde ich, bei den Genres. Also wir hatten ja diesen Krimi auch teilweise, dann hatten wir Space natürlich ganz viel, teilweise auch Space Opera mäßig. Wir hatten die Space-Erforschung, die Weltraumerforschung und dann auch die ganzen Hörstücke, die um ganz neue Erfindungen sich gedreht haben. Also das war wirklich eine große Palette auch an Science-Fiction-Vielfalt.
Ich finde, die Genres, die überkreuzen sich ja auch zum Teil mit den Themen. Mhm. Also Themen, ne, waren ja dann auch Postapokalypse, Weltraumreisen, ist ja auch irgendwo gleichzeitig ein Genre, als auch ein Thema, Kolonisation, später dann auch Virtual Reality, Roboter und künstliche Intelligenz waren immer mit dabei. Mhm. Auch dann konkret Themen wie Überbevölkerung, Umweltzerstörung, atomare Angst, Angst vor Vernichtung. Und da merkt man ja immer ein Stück weit, dass Science Fiction die Gegenwart spiegelt. Mhm. In den 70ern, Umweltbürgerbewegungen, Kalter Krieg, Angst vor der atomaren Auslöschung und so weiter. Also auch immer mit Das war morgen, der Spiegel der Gegenwart.
Auf jeden Fall, aus diesen Stücken spricht eigentlich teilweise die Gegenwart. Also das haben wir ja dann auch immer auch angesprochen. Was war denn zu dem Zeitpunkt, als dieses Stück rauskam oder davor, gerade politisch relevant oder gesellschaftlich? Und jetzt auch nochmal zu dieser Vielfalt, es fällt mir gerade ein, Daisy Day. Erinnerst du dich ja noch? Das war ja auch von 1984, auch von Hermann Ebeling, ein Stück, was wir auch gar nicht so richtig einordnen konnten. Ja. Weil es vom Ton war das jetzt Comedy, Satire. Also das hat auch mit ganz vielen verschiedenen Sachen gespielt. Und ja, sowas gab es auch. Also die Science-Fiction ist als Genre eigentlich ein Genre, das alle anderen Genres frisst und alles Mögliche sein kann.
Ja, bei Daisy Day, das hat mich auch etwas ratlos zurückgelassen. Gerne die Folge nochmal nachhören. Aber genau, was du sagst, ne? Also Science Fiction ist eigentlich das Genre aller Genres und kann so viel abbilden. Und da fallen mir auch noch einzelne Hörspiele ein, die ich einfach herausgepickt habe, die mir in Erinnerung blieben, wie zum Beispiel Eiffelheim, wo sich ein Besuch von Aliens im Mittelalter dann mit religiösen Vorstellungen und Magie mischt, ne, und dann wieder wissenschaftlich begründet wird. Also dieses Schillern eigentlich zwischen Magie und Technik und Wissenschaft fand ich sehr, sehr spannend. Oder auch zum Beispiel Aquaversum, eins der ersten Hörspiele, was auch ein Happy End tatsächlich hat und eine Liebesgeschichte ist, was ja eher selten vorkommt. Aber was da passiert ist, dass die Erde überflutet wird und die Menschen dann unter Wasser leben müssen. Und dann ist die Frage, bleibe ich Mensch und versuche die Umgebung technisch umzuformen und lebe dann unter einer Kuppel oder passe ich mich als Mensch an und werde zu einem Meerwesen? Und auch diese Themen, die kann man eigentlich nur in der Form in der Science Fiction, in diesen Extremsituationen verhandeln. Und das macht also für mich absolut die Faszination aus.
Genau, und hier auch dieses sich verändern, sich transformieren, ich finde, das zeigt sich eben teilweise auch in der Sprache, die Science-Fiction-Hörspiele benutzen. Da fällt mir zum Beispiel jetzt das hieß Adam und Eva von 1992 von Jörg von Liebenfels, die eben hier auch so Data-Suits, Hypersimulation, Cybernaut, iPhone, also auch durch die Sprache schon andeuten, hier haben wir eine andere Welt für uns. Und auch der Anti-Orpheus-Effekt war ja auch ein Stück, was ganz viel mit Sprache gemacht hat, um eben dieses ja hörbar zu machen, dass wir in eine ganz andere Welt uns begegnet. Und das ist etwas, was mich auch immer wieder beeindruckt hat, wie diese Hörspiele versuchen, eben durch das Hören, durch das Medium uns die Welten zu vermitteln. Und das nicht nur über Musik oder Sound, sondern eben auch über die Sprache, die sie erfinden für ihren Weltenbau. Also dadurch dann ja Welten entstehen lassen.
Ja, und auch wieder eine wahnsinnige Bandbreite, wie die Geschichte dann erzählt wird, zum Teil chronologisch, zum Teil mit Sprüngen, zum Teil, weil du eben der Orpheus-Effekt genannt hast, zum Teil ins Surreale abgleitend. Also auch hier eine riesige Mischung an Hörspielen, die komplett mit dem Genre auch spielen und auch die Grenzen ausloten.
Und teilweise eben so wie beispielsweise Bruder Feind ja auch ein Stück ist, der, glaube ich, uns beiden auch sehr gut gefallen hat, wo es eben auch ganz viele verschiedene Sachen zusammen verbunden werden. Also wir haben hier einmal diese Sprachentwicklung, also wir sehen, wie ein Alien auch sich Sprache aneignet, wie fremde Sprachen sich jetzt auch von einem Mensch angeeignet werden. Das können wir live miterleben. Gleichzeitig haben wir dieses fast schon Kammerspiel zwischen zwei Personen, also das sehr nahe und auch ja, was Größeres, Gesellschaftliches eben, dass wir hier auch ein anderes Gender haben. Also, dass dieses Alien sozusagen als Androgyn hier so dargestellt wird mit Er-Pronomen, aber gleichzeitig mit einer weiblichen Stimme. Also hier zwei Sachen gemischt werden, was ich eine sehr gute Lösung finde. Und das ja auch gerade in den 1970er, 60er in angloamerikanischer Science Fiction ein Thema war, auch gerade über andere Gender, andere Geschlechter zu schreiben, wie zum Beispiel die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin. Und das hier bei diesem Hörspiel ja auch gemacht wird, das Bruderfeind von 1981.
Ja, wie schön, dass du es erwähnst, weil genau, wie gesagt, es hat mich auch sehr beeindruckt, wurde ja dann auch später sehr, sehr oft rezipiert, beziehungsweise das Hörspiel selbst kommt ja von einer Kurzgeschichte. Und hier auch wieder die enorme Möglichkeit der Science Fiction. Die Spannung muss nicht aus der schrecklichen Dystopie kommen, sondern man kann mit dieser Geschichte einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Menschenzivilisation und der Alien-Zivilisation auch sehr, sehr komplexe, spannende, eindringliche Geschichten erzählen, ohne dass es das komplette Desaster sein muss. Also hier auch wieder diese Möglichkeit, über eine Figur des Aliens das Fremde darzustellen, mit dem man dann doch Freundschaft schließen kann.
Genau, und ich kann mich auch bei dem Stück erinnern, gab es ja auch diesen berührenden Moment, wo eben dieses Alien-Kind auch die eigene Hand verglichen hat dann mit der Menschenhand und daran dann eben ausgemacht hat, zu wem es gehört und zu wem nicht. Und es wirklich etwas Komplexes uns vermittelt in einem Hörspiel.
Aber was mir auch noch einfällt, sind die Hörspiele, die nach Kurzgeschichten von Isaac Asimov produziert wurden. Die hatten ja auch immer einen ganz besonderen Witz und auch eine besondere Komplexität. Also zum Beispiel mit der Gouverneur ist zu perfekt, wo nicht klar war, ne, ist denn jetzt dieser Gouverneur, der für das politische Amt kandidiert, jetzt ein Roboter oder ein Mensch? Also sehr, sehr smartes Hörspiel auch. Oder der Roboter QT1, der sich dann über die Menschen erhebt. Und das ist immer auch schön, finde ich, diese Mischung. Also wir hatten Hörspiele von bekannten Science-Fiction-AutorInnen wie Isaac Asimov, zum Teil von ganz Unbekannten, ganz Neue, also auch von AutorInnen-Seite her. Ein großes, großes Spektrum.
Ja, und mich würde natürlich interessieren, was die Highlights unserer HörerInnen waren. Was ist euch in Erinnerung geblieben?
Genau, und da ja noch die Anschlussfrage, wenn man in der ARD-Audiothek oder im Podcast schaut, sind ja alle Hörspiele mit so wundervoll liebevollen Grafiken bebildert. Also da auch gerne Post an uns, wird uns sehr interessieren, wie ihr unsere Hörerinnen und Hörer die Grafiken fandet oder ob ihr eine Lieblingsgrafik habt. Unsere Spezialfolge heißt ja Zwischen gestern und heute. Und jetzt waren wir im Gestern, haben unseren Podcast Revue passieren lassen und kommen im Heute an. Und ja, Eike, was fällt dir denn da besonders auf, wenn wir im Heute ankommen oder über die Gegenwart sprechen?
Also zunächst einmal fällt mir auf, dass unsere aktuellen heißen Science-Fiction-Themen wie künstliche Intelligenz, wie Space-Erforschung, wie neue Erfindungen oder Klimakrise ja alle schon Themen sind, die wir auch bei Das war Morgen hatten. Also dass diese großen Themen immer noch hochaktuell sind oder noch aktueller sind, weil wir jetzt wirklich in der Klimakrise sind, weil wir jetzt wirklich KI haben und mitten in der KI-Revolution stecken.
Ja, und da haben sich ja auch in den letzten Jahren, also eigentlich seit den 2000ern, neue Genres herausgebildet, die genau diese Veränderung abbilden, also dass die Themen durchaus wiederkehrend sind, aber die gegenwärtige Dringlichkeit eine ganz andere ist. Also ich denke da zum Beispiel an Climate Fiction.
Ja.
Also seit Anfang der 2000er das Genre, wo es um den menschengemachten Klimawandel geht.
Und da würde ich gleich anhängen, ich denke da ja schon an Post-Climate Fiction, also sozusagen dieses, wir haben Climate Fiction, wie du sagst, als ein Thema unserer Gegenwart, aber wir haben auch schon, weil wir ja jetzt wirklich mitten in der Klimakrise sind und als die Climate Fiction anfing, war das ja noch so ein Zukunftsthema. Jetzt ist es ja wirklich unser Gegenwartsthema. Das heißt, wenn wir sozusagen über die Zukunft schreiben, müssen wir eigentlich schon Post-Climate schreiben. Also wie gehen wir eigentlich damit um, mit diesem Klimakollaps?
Super spannend. Also die Science-Fiction des Klimawandels ist die Post-Climate-Fiction. Genau. Finde ich einen total spannenden Gedanken von dir. Und das merkt man ja auch, wenn Science-Fiction-Bücher rauskommen, die sich mit der Nahzukunft oder der mittelfristigen Zukunft befassen, dass Autoren und Autorinnen gar nicht mehr um den Klimawandel rumkommen. Also man kann gar keine Science-Fiction mehr schreiben, die dann einen bestimmten Grad an Glaubwürdigkeit und Plausibilität hat, in der dann der Klimawandel nicht thematisiert wird. Also ich könnte es mir gar nicht vorstellen, ein Buch jetzt zu lesen, das handelt von 2060, ne, und das Thema würde ausgelassen.
Nee, weil das ist unsere Gegenwart. Also ich habe jetzt auch gerade heute einen Artikel gelesen über, wie wird denn der Sommer 2025?
Heiß.
Und genau, und da hieß es eben heiß und Klimawandel, Klimakrise etc. Also das ist eben unser täglich Brot sozusagen, die Klimawandel. Und das heißt, wenn wir jetzt Science-Fiction darüber schreiben, dann müssen wir eigentlich schon weiterdenken, zu überlegen, wie können wir in diesem Klimakollaps weitermachen überhaupt? Wie geht es denn weiter mit den Temperaturen und wie können wir damit weiter zurechtkommen? Also weiterzudenken und nicht in dem Jetzt zu verharren.
Und Climate Fiction kann ja sowohl negativ pessimistisch sein als auch optimistisch. Ne? Also ich denke, das ist beides möglich. Wirklich dezidiert optimistische Vision will ja Solarpunk anbieten, was ja noch ein Stück weit jünger ist. Also ich denke, so am Anfang der 2010er Jahre ging es ja los. Eigentlich ja eine neue Sichtweise, die aus Brasilien kam im Endeffekt, wo ja die Grundidee tatsächlich ist, ne, wir wollen regenerative Energie, wir wollen Technologie gemeinschaftlich und fair nutzen, wir wollen Grenzen überwinden, wir wollen eine diverse, inklusive, offene Gesellschaft sein.
Also da geht es wirklich darum, auch neue Formen von Gesellschaft, eben neue Formen von Community, von Zusammensein zu entwickeln. Und bei Climate Fiction ist es ja noch nicht so drin. Also da ist erstmal, es geht um Klima. Aber bei Solarpunk ist wirklich schon, es geht eine Art, auch zusammenzuleben und wie wir und eben auch viel DIY und selbst machen und Lösungen finden für Probleme. Das ist eben, die Science Fiction ist etwas, ja, die sich regeneriert, aber auch eben immer wieder neue Kinder und Subgenres und Sachen produziert. Und das macht sie eben so lebendig und so spannend.
Ja, und weil du jetzt auch schon gesagt hast, ne, das Sozialprogressive, also auch das ging mir in unserem Podcast auch ab. Also es war immer sehr technische Erfindungen und die sozialen Möglichkeiten fand ich immer gar nicht so ausgeschöpft. Und weil du es jetzt ja auch erwähnt hattest, ne, bei Solarpunk, es geht wirklich um, wie kann man neu zusammenleben. Und das finde ich auch bei der Queer Science Fiction, also ich glaube nochmal ein bisschen jüngeres Genre unter dem Titel, ist es ja ganz stark. Also es geht ja da nicht um nur einzelne queere Personen, sondern es geht ja um eine ganz neue Definition von Gemeinschaft, um Team, um Zusammenarbeit. Und das, finde ich, ist auch so eine Chance der Science Fiction, dass es eben nicht nur um diese Technik, Erfindung, was ist machbar, sondern wo ist das soziale Potenzial?
Genau, also ich würde auch, so wie ich die queer-feministische Science Fiction oder queer-Sci-Fi verstehe, als etwas sehen, die sich um ja neue Formen von Beziehungen zusammen, aber eben auch für mich eine neue Form des Schreibens. Also dass wir nicht die typische Heldenreise haben, ein zentraler Held und alle müssen sich für diesen aufopfern, sondern dass wir jetzt von Teams sprechen, wie du gesagt hast, von Kollektiven, von der Wahlfamilie, die sozusagen die Handlung vorantreibt. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass ich es auch bei den Hörstücken, wie wir sie bei Was war morgen hatten, das Soziale ja immer dabei ist. Es wird nur nicht ja weitergedacht. Selbst in der futuristischen Zukunft haben wir immer noch die sehr starren, ja heteronormativen Beziehungen, Mann, Frau, die Frau ist fürs Essen zuständig, muss dann jetzt aber halt einen Knopf drücken, statt das Essen rüberzubringen. Also das ist sozusagen einfach nicht weitergedacht von neuen Beziehungen und wie sie in Zukunft aussehen, die wir ja jetzt auch schon haben. Also wir haben ja jetzt auch schon eben die Form, dass Leute allein leben, dass vielleicht zwei Freundinnen zusammenleben und sich gegenseitig stützen im Alter und nicht nur die typische Kernfamilie. Also da tut sich ja schon so viel in der Gegenwart und das wird natürlich auch von aktueller Science-Fiction abgebildet. Und genau, für mich ist queer-feministische Science-Fiction dementsprechend auch einfach eine Weiterführung von feministischer Science-Fiction, wie es in den 70ern gab und die jetzt hier weitergeführt wird und erweitert wird und eben auch andere Erzählweisen hat, wie wir erzählen und genau uns Geschichten auch erzählen.
Würdest du dann dein Werk in allen drei neueren Genres sehen? Also Climate Fiction, Post-Climate Fiction, Solarpunk, queer-feministische Science Fiction. Da könnte man, finde ich, dein Schaffen auch wunderbar abbilden.
Ja, es wird so auch eingeordnet von verschiedenen Richtungen immer wieder in diesen Genres. Selbst als jemand, der es geschrieben hat, ist es immer schwierig, natürlich dann dafür Schubladen zu finden. Ich bin da aber auch total offen und finde es immer super spannend, wo Leute das dann einordnen. Und das ist schon passiert, genau. Das ist als Solarpunk, das ist als Queer-SF oder eben Climate Fiction oder Post-Climate Fiction eingeordnet wird. Und das ist alles vollkommen okay für mich. Also genau, ich freue mich da einfach, jetzt an diesem aktuellen Diskurs mitzuschreiben. Also Science Fiction ist ja wie so ein ewiger Dialog. Und das zeigt, finde ich, das war morgen auch ganz schön mit den Hörspielen. Und die neuere Science Fiction schreibt diesen Dialog einfach weiter. Wir haben gehört, was davor gesagt wurde und wir schreiben jetzt. Und bei den nächsten wird das dann eben auch so sein.
Ja, und was ich besonders schön finde, also auch an dem, was du schreibst und auch ein allgemeiner Trend oder eine neue Idee der gestaltbaren Zukunft in diesen ganzen Genres, in der neueren Science-Fiction, dass es eben nicht nur dystopisch und schrecklich endet, sondern dass wir uns trotz der aktuellen Weltlage, trotz den Entwicklungen der letzten 20 Jahren auch optimistische Zukünfte, optimistische, gestaltbare Morgen denken können, selbst wenn die Grundvoraussetzungen nicht ganz so optimal sind.
Und da hast du ja dieses wunderbare Konzept der Antidystopie entwickelt, Isabella. Und ich finde, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil ich finde, dass es wirklich ein Konzept ist, was eine Sache trifft, die jetzt gerade passiert. Also mit diesem gegen die Dystopie arbeiten.
Ja, genau. Es ist diese Idee, ne, dass wir uns in einer düstereren, negativen, dunkleren Gegenwart befinden, aber dass wir trotzdem oder vielleicht gar nicht nur trotzdem, sondern gerade deswegen Widerstand leisten können, uns dagegen auflehnen können, Gemeinschaften bilden, die fair sind, die gerecht sind. Und es sind ganz, ganz klein als auch im Großen. Und da finde ich, gibt es im Moment wirklich viele auch Science-Fiction-Geschichten, die dann eben die Zukunft schon abbilden, wo es in die Richtung geht, wo nicht alles perfekt ist, aber trotzdem ein Stück weit besser. Und diesen Gedanken finde ich total ermächtigend und vielleicht ein Stück weit ermächtigender als die reine Utopie, als perfekt gedachte Gesellschaft, die ja dann auch wieder vielleicht einschränkend ist, elitär ist, vielleicht gehöre ich da nicht dazu, aber in einer Idee, ne, ich kann gegen die Dystopie anarbeiten, da haben alle ihren Platz.
Also ich habe dein Buch gelesen und das hat mich super abgeholt. Vor allem gibt es ja auch diesen Punkt, wo es dann heißt, dass die eigenen Sachen als Dystopien eingeordnet werden und dass man das aber selbst gar nicht so sieht. Und so geht es mir eben auch, dass teilweise Leute sagen, ja, das ist dystopisch. Ich das aber selbst nie von meinen eigenen Büchern so gesehen habe. Und das Konzept der Antidystopie, finde ich, das war für mich dann voll der Treffer, wo ich gesagt habe, ja, jetzt hat das endlich mal jemand zusammengefasst, weil so sehe ich das eben auch. So, wir müssen mit diesem dystopischen Jetzt, was wir gerade erleben, arbeiten, auch in der Literatur. Aber ich versuche in den Büchern eben dagegen anzukämpfen. Deswegen würde ich es nicht als Dystopie sehen. Und da finde ich eben deine Idee dieser Antidystopie super treffend. Und das Zweite, was ich auch bei dem Konzept so liebe, ist, dass du Widersprüchlichkeit mitdenkst. Und das ist eben auch etwas, gerade in unserer heutigen Zeit, wir sind so auf Mehrstimmigkeit, wir sind so viele verschiedene Individuen, die über Zukunft nachdenken. Und natürlich wird es widersprüchlich und es wird nicht easy sein und es wird nicht sozusagen eine harmonische Zukunft werden, sondern das bedeutet eben auch, sich miteinander auseinanderzusetzen und eben widersprüchlich zu sein. Und das ist ja auch bei dir in dieser Antidystopie drin, in diesem Konzept. Da trifft es wirklich etwas, ja, den Nerv unserer Zeit eigentlich. Wie du sagst, wir sind in so einer dystopischen Situation, versuchen was besser zu machen, aber es wird eben mit Reibereien und Widersprüchen trotzdem gehen müssen.
Ja, und diese Widersprüche, aber auch die Vielstimmigkeit und die Unterschiedlichkeit von Lebensentwürfen, die, finde ich, zeigst du ja ganz wunderbar in deinem Roman. Und ja, deswegen würde ich vorschlagen, hören wir doch mal rein in einen Ausschnitt aus Neongrau.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht ganz kurz zu Neongrau. Neongrau ist ein Cyberpunk-Roman, der in Hamburg spielt. Und die Hauptperson, Go Stunt Boy, hat ganz widersprüchliche Herausforderungen. Auf der einen Seite geht es darum, Teil des glamourösen Gamings zu sein, der Zukunft, zum anderen darum, mit dem eigenen non-binären Körper zurechtzukommen. Und genau, Neongrau, die Hörspielserie, erschien jetzt 2025 bei der ARD.
Ja, Melas, ich habe sie alle rasiert. Hast du das gesehen? Ich skype die Szene, ich...
Phoenix Rachmani sieht genauso aus wie im Stream.
Wer ist das denn?
Das runde Gesicht schimmert pink. Und die unnatürlich glänzenden Locken stürzen wie gekringelte Wasserfälle ihren Rücken hinab.
Der Ikada ist Stuntboy Kazumi. Er wird dich begleiten. In die Flash-Arena darfst du jetzt nicht mehr allein gehen, Schwesterchen. Anweisung von oben.
Ja, Malas, echt jetzt? Ein Bodyguard? Nur weil wir gehackt wurden?
Nicht nur gehackt. Sie erpressen uns.
Kasumi? Klingt gar nicht Afrikaner.
Ist ja auch Japano.
Echt jetzt? Und sprichst du?
Nein.
Und Afrikaner?
Bloß
ein nicht-deutscher Name in Deutschland ist manchmal die komplette Kalypse.
Wir Rahmani sind Shibara. Groß geworden in Bootcamp, sprechen nur Pseudo-Arabo in Reverse und Gamerlingo, oder?
Scheiß auf die Peaceboons, scheiß auf die Aslas. Wo ist eigentlich Kaito? Kaito! Kaito! Kaito!
Ein Robogami?
Sowas noch nie gesehen?
Wow! Mikrocontroller, Sensoren, Aktoren, Schaltkreise, oh, und sogar Batterien in Schichten übereinander gestapelt.
Kaito nutzt Polygonform. Er kann sich in alles Mögliche verwandeln.
Khaliwali, davor besaß sie ein doppelköpfiges Meerschweinchen. Zumindest stinkt ein Robogami nicht.
Ash, Yamalas.
Phoenix liebt alle Sinto. Verstehst du? Liebt.
Ich ticke Maschinen, will mein Ika sagen.
So ein dreckiges Wort aus deinem Mund, kleine Itko?
Mhm.
Hey, Stuntboy, meine Schwester will mit Robos Liebe machen.
Oh Gott.
Ich habe nichts gegen Personen, die Maschinen lieber mögen als Menschen.
Genug gelabert. Bruderherz, hilf mir aus dem VR-Anzug.
Willst du denn Ika dich erstmal vor die Tür schicken?
Ika? Das ist eine Kalasch, du Holo-Checker.
Kasumi ist eine Kalasch.
Hast du dein Hirn mit Floxy skalpiert? Klar ist Kasumi eine Kalasch.
Ja, ich habe genau diesen Ausschnitt ausgewählt, weil hier zum einen die unterschiedlichen Slangs gezeigt werden, so ein bisschen. Also dieses, was Ash nennt, Shibara, das Pseudo-Arabo in Reverso. Dann hören wir auch Kaito, den Robogami. Und Phoenix selbst sagt, ich ticke Maschinen. Also das ist auch ein Slangwort aus Neongrau, das eben bedeutet, dass sie Maschinen lieber mag als Menschen. Da geht es also um eine Form, ja, von einem, ja, eine queere Form von Liebe, die in Neongrau noch nicht akzeptiert wird in der Neongrau-Gesellschaft. Genauso wird auch schon angedeutet die Non-Binarität von Go Stunt Boy, da sich die beiden Geschwister eben unsicher sind, ist das jetzt ein Mädchen oder ein Junge, ist das eine Kalasch? Phoenix ist davon überzeugt, Go Stunt Boy ist eine Kalasch, also ein Mädchen, Ash ihr Bruder nicht und hält Go Stunt Boy für einen Jungen. Und das eben auch ein Thema von Neongrau, diese Non-Binarität, diese Uneindeutigkeit, sodass Go Stunt Boy von manchen als Mädchen gelesen wird, von anderen als Jungen.
Und was mir da auch total gut gefällt, weil wir vorher bei den Hörspielen aus unserem Podcast, hattest du ja auch erwähnt, dass oft die Zukünftigkeit durch Englisch dargestellt wurde, ne, oder durch neue fancy englische Begriffe. Mhm. Und das finde ich bei Neongrau einfach so ganz nah auch an der Lebenswirklichkeit, aber auch an der vorstellbaren Zukunft, dass es eben nicht nur oder gerade nicht Englisch ist, sondern ganz viele andere verschiedene Slangs, Sprechweisen, also wirklich von einer diversen Gesellschaft, die durch den Slang abgebildet wird.
Genau, also da habe ich mir eben auch unterschiedliche Slangs überlegt. Also einmal dieses Postmigrantische, eben mit Pseudo-Arabo in Reverso, da hat mich der Welle inspiriert. Gleichzeitig eben auch Gaming Language, also dieses, was es eben auch schon gibt, Boon als ein Gaming-Begriff, der hier eben noch weitergedreht wird in Pissboons. Und genau, der ursprünglich aber auch von Noob wiederkommt. So ein Gaming-Begriff, der auch schon einige Entwicklungsphasen hinter sich hat. Ja, und es war mir auch wichtig, da das in Neongrau zu mischen und auch eben zu zeigen, dass es hier eine jüngere Generation und eine ältere Generation gibt. Denn in Neongrau gibt es natürlich auch Erwachsene und die sprechen auch wieder anders. Und die werden haben eben auch, dass die jungen Leute auch eine bestimmte Perspektive auf die genau Erwachsenen werfen und das eben auch durch ihre Sprechweisen zeigen. Und also ich war im Studio und ich habe diesen jungen Cast auch dabei erlebt, wie sie sich die Wörter angeeignet haben, sie eben auch teilweise mehrsprachig aufgewachsen sind und das wirklich hinbekommen haben, so einen Neologismus oder so einen erfundenen Slang dann so zu sprechen, als ob es ihre eigene Sprache ist, mit der sie aufgewachsen sind. Also das fand ich unglaublich mit anzusehen und zu hören.
Ja, und wir haben ja auch noch einen zweiten Ausschnitt. Mhm. Jetzt ging es ja auch mehr um den Slang und die unterschiedlichen Sprachen und die Vielstimmigkeit. Und ich glaube, im nächsten Ausschnitt geht es auch noch mal um die Machart des Hörspiels, also um eine Vielstimmigkeit im Hörspiel.
Ich würde sagen, so ein Layering von Kommentaren, weil wenn wir uns unsere Gegenwart anschauen, wie wir eigentlich heute ja Medien konsumieren, so geht es mir zumindest so, dass wenn ich beispielsweise eine Fernsehshow konsumiere, dass mich auch super interessiert, danach dann zu lesen, was denn andere Leute darüber denken, welche Artikel darüber geschrieben werden, welche Kommentare. Und genauso auch bei Büchern interessiert es mich auch, danach dann Rezensionen zu lesen oder wie Leute darüber sprechen. Und diesen Ausschnitt, der jetzt kommt, das ist ein Ausschnitt aus dem Turnier. Also bei Neon Grau geht es ja um Gaming. Und hier werden wir im Live-Stadion werden wir einerseits die Live-Kommentatoren hören. Wir werden aber auch die Erzählstimmen hören, die das Geschehen kommentieren. Und wir werden auch das Publikum hören, das das Geschehen kommentiert. Und wir haben auch so eine Art mechanisches Kommentar aus dem Gaming selbst. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Formen des Kommentierens, des Darübersprechens, des Layerings, sage ich mal.
God X out of oxygen. Caution, please.
Was ist jetzt los? Phoenix steht am Beckenrand. Was macht sie da? Kann das denn wahr sein? Phoenix steigt zurück ins Substrat, hä?
Phoenix back in game.
Das gab es noch nie.
Das bedeutet Disqualifikation.
God X out of oxygen. Caution, please.
Wow, habt ihr das gesehen?
Mabeni, sie ist zurück im Substrat. Das kostet sie ihre Lizenz.
Sie riskiert ihre ganze Karriere. God X, wo bist du?
Phoenix lässt sich auf den Boden sinken. Die Sicht ist völlig eingetrübt.
Ich muss sie finden. Wo ist Epos? Wo ist Godex?
Sie schaufelt mit den Armen, bekommt aber nichts zu fassen.
Da ist was. Ein Kabel?
Sie zieht daran. An dem Kabel hängt ein leichter, zarter Körper.
Oh no! Ist das Godex? Wie lange ist der Sauerstoffschlauch schon rausgerissen?
Phoenix greift der reglosen Gamerin unter die Arme und schwimmt so schnell sie kann an die Oberfläche.
Ah, oh, da ist sie wieder. Sie zieht Godex mit sich.
Mabeni, warum schwimmt Godex nicht? Ist sie tot?
Game pause. First aid use.
Wie es scheint, hat Phoenix Godex an die Oberfläche gebracht. Die Gamerin aus Shanghai wirkt bewusstlos.
Kein Wunder, ey. Sie hat mehrere Minuten lang keinen Sauerstoff erhalten.
Vital signs checked.
Aber sie atmet.
Ja.
Lebenswerte jetzt eingeblendet.
Oh, was für ein Move von Phoenix, ey.
Wahrscheinlich hat sie Godex damit das Leben gerettet.
Diesen Ausschnitt habe ich ausgewählt wegen diesem verschiedenen Layering. Und das geht jetzt nicht nur ums Kommentieren, sondern eben auch um verschiedene Zustände, Realitäten, die gleichzeitig existieren. Weil wir haben hier einerseits die Stadion-Realität des Live-Dabeiseins von Publikum, von Leuten, die ja physisch anwesend sind. Wir haben gleichzeitig aber auch die Tank-Realität von Phoenix, die in diesem Tank mit dem Substrat ist und sowohl physisch da drin ist, aber gleichzeitig auch in der virtuellen Realität des Gamings. Und dieses Überlappen, das auch nochmal mit Sound darzustellen, eben mit diesem, dass es sich bei Phoenix dann auch anhört, als ob sie unter Wasser wäre, dieses virtuell im Tank. Genau, das war so auch eine Herausforderung bei dieser Hörspielserie, das eben auch hörbar zu machen.
Und das finde ich nochmal ganz spannend, wie es dann nochmal auf einer Ebene die Gegenwart oder die Jetztzeit abbildet. Weil du ja vorher meintest, ne, wenn wir eine Serie streamen oder eine Show streamen, dass man dann sich auch multimedial dann drüber informiert und kommentiert. Und das passiert ja auch durchaus gleichzeitig, also vor allem, wenn Serien neu rauskommen, erwartet werden, dann gibt es ja da durchaus auch, dass man sich in der virtuellen Realität, ne, oder in der Realität des Chats auf Plattformen direkt live zum Gesehenen austauscht und gar nicht mal mehr warten kann, bis die Episode vorbei ist, ne, wo man das nochmal reflektiert und sich dann austauscht, sondern da gibt's ja auf vielen Medien auch wirklich eine Gleichzeitigkeit von konsumieren, kommentieren, sich mit anderen austauschen. Und das, finde ich, wird ja in dem Ausschnitt einfach gut wiedergespiegelt, in welcher Wirklichkeit wir leben.
Genau, und ich finde, das macht eben auch das heutige Hörspiel aus, dass eben in welcher Art von Medienzeit wir leben, wie wir Medien konsumieren. Also das spiegelt sich eben auch in der Art, wie wir heute Hörspiele machen, wie wir heute Hörspiele auch wahrnehmen. Und das finde ich sehr interessant zu überlegen, leben wir vielleicht sogar in einem Zeitalter des Hörens, denn Podcasts, so wie unsere, die sind einfach genau sehr beliebt. Es ist teilweise auch schon beliebter, statt einer Textnachricht eine Sprachnachricht zu schicken, also hier auch über Hören und Sprechen zu kommunizieren oder auch mit unserer KI-AssistentInnen zu sprechen. Oder auch Bücher werden ja in meinem Umkreis teilweise weniger gelesen, sondern auch gehört. Also dass dieses Hören einfach ja eine beliebte Form des Medienkonsums gerade ist bei uns.
Ja, und weil wir beim Thema Hören sind und auch beim Thema Hörbücher, von deinem Roman Neurobiest gibt es ja auch eine Hörbuchfassung. Mhm. Und da hören wir jetzt auch gleich in zwei Ausschnitte rein. Willst du uns zum ersten noch was sagen, Eike, oder vielleicht auch zum Inhalt des Buches?
Mhm. Ja, sehr gern. Wo Neongrau eher Cyberpunk ist, ist für mich Neurobiest eher Biopunk. Da geht es um synthetische Biologie. Es spielt in Berlin, aber es spielt auch gleichzeitig in einem synthetischen Amazonas. Und den Ausschnitt, den wir gleich hören, den habe ich ausgesucht, um nochmal zu zeigen, dass wenn wir über Zukunft nachdenken oder auch über gegenwärtige Science Fiction, dass es eben jetzt nicht nur darum geht, verschiedene Realitäten wie virtuelle Realität und unsere nicht virtuelle Realität zu erleben, sondern eben auch neue biologische Realitäten. Und das wird, glaube ich, bei diesem Ausschnitt ganz deutlich.
Symbiom 2090. Nach Stunden im Wald ist Prima überzeugt, sie bewege sich in einer luftdicht abgeschlossenen Umgebung. Ein Gefühl von Irrealität überkommt sie. Die warmen Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht, der Geruch von Bäumen und Gras, Prima erlebt sie wie im Rausch. Farben tanzen vor ihren Augen, steigern sich bis ins knallige Neon. Blätter und Lianen pulsieren, als besäßen sie einen eigenen Herzschlag. Bäume scheinen sich zu verlängern und vor Primas Augen nach oben zu schieben. Und als wäre die Luft ein Meer, schießen Insekten daraus empor und tauchen wieder unter. Das Rascheln der Blätter, das Brummen der Mücken, mit jedem weiteren Schritt nimmt es zu, dröhnt bis in Primas Knochen. »Wie weit ist es noch?« »Nicht mehr weit«, antwortet die Stimme. Wie aufgewirbeltes Laub taumelt Prima der Stimme hinterher. Eine schreckliche Ahnung schleicht in sie hinein, wächst und gedeiht, wird zur alles erstickenden Angst. Was, wenn der Wald uns nicht mehr rauslässt? Der Wald ist eine schillernde, biosynthetische Illusion. So wie unsere gesamte Welt ein Trugbild ist, das nur in diesem Moment sichtbar wird. Synthetische Biologie ist unsere wahr gewordene Traumwelt, genau wie die virtuelle Welt. Alle täuschen etwas vor und so entsteht die Illusion. Deshalb ist synthetische Biologie ja so schön, eine echte momentane Täuschung. Obwohl Prima versteht, was die Stimme sagt, sehnt sie sich nach mehr Festigkeit, mehr Wahrhaftigkeit. Was wird aus unserer wirklichen Welt? Aber synthetische Biologie ist doch auch real. Sie fügt Fragmente unserer Vorstellung zu einer kurzzeitig für uns sichtbaren Wirklichkeit zusammen. Dann ist alles real. Das Neurobiest, die Toten. Ich habe alles zerstört, alles in blinder Wut. Warum machst du dir das Leben so schwer? Genieße deinen Augenblick in dieser Welt.
Ja, den Ausschnitt, den wir eben gehört haben, der wird aus der Perspektive von Prima erzählt. Prima ist eine der Hauptfiguren des Romans Neurobiest. Und ihre Geschichte wird vornehmlich an dem Ort des synthetischen Amazonas, des Symbioms, erzählt. Ein künstlich nachgebauter Regenwald. Und er zeigt, dass unsere Realität komplexer wird, nicht nur in Bezug auf virtuelle Realitäten, sondern eben auch auf neue biologische Realitäten. Und da denke ich eben besonders an synthetische Biologie, neue Formen von synthetischer Biologie. Und das spielt in dem Roman Neurobiest eine große Rolle. Und es ist eine wichtige Entwicklung in aktueller Science Fiction, dass wir jetzt nicht nur über Menschen erzählen, sondern dass wir eben auch über veränderte Landschaften erzählen, über und hier eben in diesem besonderen Fall diesen künstlichen Wald. Was ganz eng verbunden ist für mich mit dem Thema Klimawandel, aber eben auch mit dem Thema Posthuman, dass wir jetzt auch überlegen, wie können wir Geschichten erzählen, die nicht nur den Menschen im Zentrum haben, sondern auch unsere Umwelt. Und das macht eben Sinn, weil aktuell auch beispielsweise Wälder so etwas wie Rechte zugesprochen bekommen oder darüber diskutiert wird. Und das versuche ich eben auch in diesen Geschichten dann mit reinzukommen. Wie können das dann auch Figuren in unseren Geschichten werden, ohne sie zu vermenschlichen? Also sie immer noch weird, anders darzustellen, sie nicht zum Menschen zu machen, sondern ja, als etwas ganz Eigenes darzustellen. Das finde ich persönlich auch, ehrlich gesagt, eine ganz große Herausforderung beim Schreiben.
Ja, und weil du gerade auch das Wort posthuman auch schon verwendet hast, darum geht es ja jetzt nochmal insbesondere in dem zweiten Ausschnitt.
Genau, den habe ich ausgewählt, weil hier nochmal deutlich wird, dass wir über verschiedene Generationen sprechen, also über die aktuelle Generation, aber auch immer so einen Ausblick auf die Zukunft werfen, auf die nächste Generation und die jetzt in dem nächsten Ausschnitt vorkommt, die Teenager sozusagen, die schon posthuman leben wollen. Und es gibt jetzt die Szene einer Party, auf der eben auch Teenager sind, die sich anders verhalten als die Erwachsenen.
Dunkel, aufgeheizte Luftmassen stapeln sich zur Nacht. Übrig geblieben vom Tag häufen sie sich in unsichtbare Höhen. Ohne Drogen erschöpft das stundenlange Tanzen. Aruke spürt den eigenen Schweiß, wie winzige Insekteneier den Rücken hinunterkullern. Sie sehnt sich nach dem Teich, nach der warmen Umarmung des Schlamms. Sie möchte durch die Augen der Fische schauen. In diesem Moment schaut Riva zu ihr. Und plötzlich ist da ein Verständnis über Raum und Zeit hinweg. Auch Riva sehnt sich nach etwas anderem als dem hier. Ist es vielleicht sogar Rivas Sehnsucht, die Aruke so stark wahrnimmt? Zum ersten Mal erscheint ihr die Kalypse das zu sein, was sie tatsächlich ist. Ein zeitlich begrenztes Spektakel, ein Abschied von der Welt. Wir Menschen, denkt Aruke, wissen längst, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Aber wir wollen nicht gehen, feiern stattdessen immer wieder unsere letzte Party. Oder sind das Rivas Gedanken? Vielleicht brauchen wir Menschen das Ritual, um den Schrecken über das Ende in Grenzen zu halten. Arukes Blick sucht so hoch wie eine Hoffnung. Die nächste Generation zählt sich nicht mehr zu den Menschen, sondern reiht sich ein in die Gruppe der vom Menschen bedrohten Kreaturen. Kein Wunder, dass Soho und die 12% lieber Tiermasken als Menschengesichter tragen. Bedrohte Tiere stehen ihnen näher als ihre eigenen menschlichen Eltern. Sie sind posthuman, erkennt Aruke. Sie sind das Ende der Menschheit. Ein Ende, das wir Erwachsene noch gar nicht realisiert haben.
Wie wir gehört haben, identifizieren sich die Teenager, hier das Nachbarskind Soho, also die nächste Generation, eher mit den bedrohten Tierarten als mit den Erwachsenen. Und sie tragen deshalb auch Tiermasken. Und damit wollte ich andeuten, dass hier eine Generation heranwächst, die sich ja von diesem auf den Menschen zentrierten Gedanken entfernt und sich eben anderen Kreaturen eher zuordnet, also schon posthuman ist. Also nicht mehr dem Menschen nacheifert, sondern auch andere Vorbilder findet und sozusagen so einen dezentrierten Blick ermöglichen.
Ja, und das finde ich sehr, sehr schön, wie der Begriff posthuman hier verwendet wird oder wie du ihn verwendest. Das ist ja auch eine Tradition in der Philosophie des kritischen Posthumanismus. Mhm. Also diese Idee, das Posthumane einschließender zu denken, also dass Tiere auch oder andere Lebewesen mit eingeschlossen werden. Also dass das Menschliche eigentlich über sich hinauswächst. Im Gegensatz zu so einem technischen Posthumanismus, man hört ja auch oft oder liest in den Medien vielleicht, dass irgendwelche Silicon Valley Tech Bros ja Posthumanisten seien. Und die haben ja eher eine andere Definition von Posthumanismus, die heißt so eine technische Optimierung des Menschen, um sich über andere zu erheben.
Genau.
Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Unterschied mit dem kritischen Posthumanismus oder wie du posthuman eben auch verwendest, ne, dass es praktisch ein größeres Miteinschließen von anderen Spezien ist und nicht ein sich über andere erheben. Also im Grunde genau das Gegenteil.
Genau, auf jeden Fall. Also es ist nicht so gemeint, wir optimieren uns und sind dann sozusagen noch besser oder die neuen Gottheiten, sondern es ist eher, wie du sagst, ein Einschließen, dass wir sehen uns als Teil der Community auf diesem Planeten und lassen dieses wir sind im Mittelpunkt oder an der Spitze von irgendetwas zurück und das genau, ja.
Ja, und so sind wir ja eigentlich schon in der Science-Fiction der Zukunft oder der zukünftigen Science-Fiction, weil viele der früheren Science-Fiction-Tech ist ja ein Stück weit Wirklichkeit geworden. Also die Realität wurde ja von der Science-Fiction eingeholt oder die Science-Fiction von der Realität. Wir haben ja jetzt quasi smarte Computer, mit denen man sich unterhalten kann. Ne? Wir waren schon auf dem Mond. Der Mars ist so das nächste Ziel, was wirklich real diskutiert wird. Wir haben Virtual Reality. Also viele dieser früheren unerreichbaren Science-Fiction-Themen, die sind ein Stück weit da. Und da finde ich es dann auch ja einfach ein ganz neues Feld, was man erschließen kann, ist dann Science-Fiction als: Wie kann ich denn in dieser technisierten, komplexen Welt eigentlich gut leben und gute Gesellschaften aufbauen? Also da sehe ich auch wirklich ein Zukunftspotenzial der Science Fiction.
Auf jeden Fall, weil jetzt endlich das rumgedreht wird. Also das, finde ich, sieht man auch bei dem Solarpunk, wo es eben auch um Community geht, um Gemeinschaft aufbauen und es nicht darum geht, sich von der Technologie vor sich hertreiben zu lassen, sondern zu sagen, Moment, wie will ich eigentlich leben und was brauche ich dafür? Und wie soll das funktionieren und welche Technologien bräuchten wir denn da dafür? Also andersrum zu denken und nicht zu sagen, was könnte die nächste große Erfindung sein und was wird die mit uns machen? Und dann kommen wir schnell zu Dystopien, sondern vielleicht anders zu sagen, wie wollen wir denn leben, wir alle zusammen? Und das wird schwierig, weil wir sehr unterschiedlich sind und wahrscheinlich sehr widersprüchliche Vorstellungen davon haben, wie wir leben wollen. Und was bräuchten wir denn dafür, welche Technologien?
Ja, und da ist ja dann die Frage, wie sieht denn das Hörspiel der Zukunft aus oder wie könnte das Hörspiel der Zukunft ausschauen? Welche Potenziale könnte man da schöpfen?
Das ist ja auch die Frage, wie wollen wir Geschichten erzählen? Und ich glaube, über das Sprechen und über das Zuhören, das ist wichtig für uns Menschen. Und genau, was ergibt sich da noch heraus? Also ich glaube, da gibt es sich unglaublich viele Möglichkeiten, das Hörspiel noch neu zu erfinden.
Ja, und dann eine große Frage auch, ne? Wie wollen wir hören und welche Geschichten wollen wir erzählt bekommen? Und da ist natürlich KI ein großes Thema. Auf jeden Fall ist allgegenwärtig, also durch die ganzen generativen Sprachmodelle, ne, sind ja ganze Filme mittlerweile per Prompts einfach zu erzeugen. Und da sehe ich künstliche Intelligenz wirklich als einen Sparringspartner.
Also ich glaube auch wie du, dass KI eine Rolle spielt, aber dass KI eben auch langweilig sein kann in dem Sinne, dass KI nichts, also kein eigenes Leben hat, über das KI sprechen kann. Und ich von anderen Menschen aber hören möchte, was haben die Menschen erlebt, was genau bewegt diese Menschen. Das brauche ich, ist genauso auch beim Schreiben, dass es nicht so leicht ersetzt werden kann. Also es können sozusagen Sachen vielleicht outgesourced werden, aber am Ende wollen wir wissen, was hier jemand erlebt auf diesem Planeten und vielleicht auch dabei fühlt oder nicht. Und wenn wir das noch mit anderen zusammen erleben können und vielleicht auch austauschen oder sogar etwas zusammen erschaffen können, wie eine Erzählung, dann kann das zu ganz neuen interaktiven Formen führen.
Dann, denke ich, kann KI bei solchen neuen Formen, die sich dann ergeben, vielleicht ein Partner, ein Aktant, ein Wesen in der posthumanen Welt sein, die dran teilnimmt und uns dann auch unterstützt. Aber ich denke, die Angst, dass wir von KI abgelöst werden, finde ich unbegründet.
Die Frage ist natürlich, wie entwickelt sich das noch weiter? Das können wir jetzt uns auch noch nicht vorstellen. Vielleicht gibt es auch eine Mehrstimmigkeit unter KIs. Und wie du sagst, diese Partnerschaften, also dieses Mensch-KI-Zusammenarbeiten kann eben auch ganz unterschiedlich sein. Das kann auf einer Augenhöhe sein. Es kann eben aber auch unangenehme Formen haben, wenn sozusagen hier wieder Hierarchien eingebaut werden oder Leute ausgebeutet werden auf beiden Seiten. Also das sind sozusagen wieder die Frage, wie wollen wir Beziehungen führen in jede Richtung und wie wollen wir zusammenleben, auch mit KI zusammenleben. Da sie nun da ist, wird sie jetzt auch nicht mehr verschwinden.
Ja, und da würde uns natürlich interessieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Thema KI denkt, zur Zukunft und zur Zusammenarbeit mit künstlicher Intelligenz, auch zur Zukunft der Science Fiction. Was glaubt ihr, welche Themen und welche Erzählformen werden wichtig werden? Also gebt uns da gerne Rückmeldung.
Schreibt uns gerne eine E-Mail an daswarmorgen@swr.de.
Das war unsere Spezialfolge Das war morgen zwischen gestern und heute mit einem Ausblick in die Zukunft. Die Musik komponierte Henrik von Holtum, Regie Felicitas Ott, Redaktion Katrin Zipse, Produktion Südwestrundfunk 2025.